Die Epstein-Files sollen an die Öffentlichkeit. Über Monate hinweg hatte Donald Trump versucht, genau das zu verhindern. Jetzt haben Demokraten und Republikaner im Eiltempo ein Gesetz durch den Kongress gebracht. Binnen 30 Tagen sollen die Akten freigegeben werden. Akten über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, zu dessen Umfeld einst auch Trump zählte. Die Epstein-Files sind Trumps derzeit vordergründigstes, nicht aber sein einziges Problem. Die Epstein-Akten gerät Trumps Macht ins Wanken. Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Stefan Lambi ist hier. Er ist Journalist, Autor und Dokumentarfilmer. Als er erfährt, dass sein Cousin beim Sturm aufs Kapitol dabei war, reist er unter anderem durch die USA, hinterfragt Radikalisierung und schreibt ein Buch darüber. Und auch er ist zuletzt viel durch die USA gereist. Gregor Schwung ist bei uns, außenpolitischer Korrespondent bei der Welt. Für Sie war er bis zum Sommer auch Washington-Korrespondent. Zugeschaltet ist uns Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Und Laura von Daniels vervollständigt diese Runde. Sie ist Senior Fellow der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihr Fokus vor allem wirtschaftliche und außenpolitische Themen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Herr Lambi, erst die Frage an Sie. Die Epstein-Files, seit Monaten wirklich, muss man sagen, diskutieren die USA darüber. Jetzt sollen sie an die Öffentlichkeit kommen. Kann das Trump wirklich gefährlich werden? Wie viel Sprengkraft steckt da drin?
Eine Menge, und ich vermute, er wird es während seiner Amtszeit nicht mehr loswerden. Ich glaube aber nicht, dass seine Macht, die zwar ins Wanken kommt, dass diese Macht zerbröselt. Aber die Demokratie in den USA wird Schaden nehmen, weil ein so angeschlagener Präsident wie Donald Trump wild um sich schlagen wird, je mehr er unter Druck geraten wird. Insofern ist es eine sehr bedenkliche Situation, nicht nur für Trump, sondern auch für das ganze Land.
Herr Schwung, wie ist es zu dieser Situation gekommen? Wie ist die Dynamik zu erklären? Weil das Thema Epstein-Files war ja schon eins im Wahlkampf, hat aber jetzt so an Fahrt aufgenommen. Warum?
Donald Trump konnte diese Situation einfach nicht mehr kontrollieren. Es hat sich einfach verselbstständigt. Die Geister, die er rief im Wahlkampf, die konnte er nicht mehr einfangen, weil die Menschen und speziell wirklich die Kernanhängerschaft gemerkt hat, er will das Wahlversprechen, was er gemacht hat, nicht einlösen. Und dann sind sie immer wütender und enttäuschter geworden. Und dann gab es eben eine ganz kleine Gruppe im Repräsentantenhaus, die sich dieser Sorge und dieser Wut angenommen hat und gesagt hat, uns ist das jetzt egal, wenn wir uns gegen unseren Präsidenten stellen. Wir sind so selbstbewusst, wir machen das einfach. Wir gehen da jetzt diese Initiative und versuchen, den Präsidenten unter Druck zu setzen. Und dieses Momentum konnte er dann nicht mehr einfangen. Und dann musste er sich letztendlich dahinter stellen. Etwas, wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass er das jetzt machen muss. Er könnte das auch ohne dieses Gesetz machen, wollte das aber eben nicht.
Da kommen wir gleich noch drauf. Das Selbstbewusstsein, von dem Sie sprechen, Frau von Daniels, haben das vielleicht auch manche seiner eigentlichen Anhänger deswegen, weil insgesamt die Unzufriedenheit mit Trump, mit seiner Regierungsarbeit gerade gewachsen ist?
Ja, da kommen sicherlich verschiedene Faktoren zusammen. Nicht zuletzt gab es ja gerade eben den längsten Shutdown in der Geschichte der USA. Und danach auch politische Veränderungen im Repräsentantenhaus, die es ja dann überhaupt erst möglich gemacht haben, dass es jetzt Mehrheiten gegeben hat für die Freigabe der Akten. Ja, und man kann natürlich sagen, die Leute spüren auch schon die negativen Effekte von Zöllen. Das hat sich auf die Preise ausgewirkt. Dann gibt es einzelne Wählergruppen wie Latinos zum Beispiel, die sind nicht glücklich mit der Migrationspolitik, auch nicht mit dem Umgang mit Venezuela. Das alles kommt sicherlich in eine Gemengelage jetzt zusammen.
Viele Einzelpunkte, auf die wir noch schauen. Herr Professor Jäger, dass man jetzt aber sieht, dass sich Einzelne aus den Reihen der Republikaner, auch aus der MAGA-Bewegung, so gegen Donald Trump stellen. Ist das eine Momentaufnahme? Ist das sozusagen ein Aufruhr jetzt? Oder ist da schon tatsächlich was ins Rollen geraten? Ist da die Machtbasis, droht sie verloren zu gehen?
Da ist was ins Rollen geraten, Frau Mosel. Und die große Frage wird sein, ob es Donald Trump gelingt, da wieder das Ganze einzufangen, also den Stein, der jetzt ins Rollen gekommen ist, wieder zum Halten zu bringen. Ob er derjenige wieder sein wird, der diese ja doch sehr disparate Bewegung zusammenhält. Das ist eine Möglichkeit, das ist nicht auszuschließen. Aber es ist genauso eine Möglichkeit, dass je nachdem, was aus diesen Akten noch herauskommt, das Ganze nun wirklich für ihn explosiv wird. Und selbst wenn das nur ein bisschen ist, wenn er nur einen Teil seiner Anhängerschaft verliert, wenn das 2, 3, 5% sind, wo man so erstmal denken würde, das lässt sich verschmerzen, das könnte den Republikanern sehr, sehr schaden. Und dann setzt die Absetzbewegung von. Ein Präsident, der nicht mehr liefern kann, dass man gewählt wird, der wird diese politischen Unternehmer, und das sind amerikanische Politiker, eben verlieren. Die werden dann gucken, wo sie die Unterstützung finden, weiterhin im Amt bleiben zu können.
Sie haben das aber gerade gesagt. Entscheidend ist natürlich, was rauskommen wird. Womit rechnen Sie da? Glauben Sie, dass wir wirklich substanziell Neues erfahren werden? Denn er hat sich ja eine kleine Hintertür aufgehalten.
Ja, es gibt sozusagen zwei Hintertüren, die jetzt schon angelegt sind. Das eine ist, und das kann man auch bei den jeweiligen Antworten der Justizministerin dort hören, dass man sagt, na, es gibt immer noch bestimmte Verfahren, die laufen und da können wir nicht alles freigeben. Es gibt immer noch Untersuchungen, die dafür herhalten können, dass eben bestimmte Akten unter Verschluss bleiben müssen. Trump könnte auch mit nationaler Sicherheit argumentieren. Das tut er ja immer. Ob es um Kaffee, Bananen, was immer geht, ist die nationale Sicherheit gefährdet. Also da darf man mehreres erwarten. Und gleichzeitig ist doch bei der letzten Tranche, die publiziert wurde, rausgekommen, dass Epstein viel enger in die erste Administration bis zu seiner Verhaftung noch dann involviert war, dass er enge Beziehungen zu Steve Bannon unterhalten hat. Und niemand kann jetzt, glaube ich, wirklich sicher sagen, was aus dieser Gemengelage noch am Ende als Sprengstoff herauskommt und wie glaubwürdig oder unglaubwürdig Trump dabei dasteht. Denn wenn wir die Umfragen ansehen, so richtig glaubt ihm keiner, dass er damit nichts zu tun hatte.
Bin ich mir nicht sicher, ob ihm das keiner glaubt. Herr Lambi, ich habe es eingangs schon gesagt. Ihr Cousin war beim Sturm aufs Kapitol dabei. Sie haben sehr unterschiedliche Ansichten. Er ist nach wie vor ein glühender Trump-Anhänger, auch trotz dieses Skandals, trotz dieses Epstein-Falls. Sie haben mit ihm gesprochen. Wie sieht er das?
Zunächst noch mal einen Gang zurück. Also ich habe ja eben gesagt, Trump unter Druck wird wild um sich schlagen. Hm. Ich habe mir gestern Abend das Treffen im Oval Office von Trump und seinem Gast aus Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, angeschaut. Da hat eine ABC-Kollegin kurz es gewagt, die Epstein-Files anzusprechen. Und was macht Trump? Die Frage gefiel ihm nicht. Er hat ABC, dem großen, traditionsreichen Fernsehsender, mit Entzug der Lizenz gedroht. Also das ist kein demokratisches Verhalten, jedenfalls so wie wir das kennen und wie auch die USA das nicht kennen.
Aber auch kein Neues.
Auch kein Neues, aber man sieht, zu was er fähig ist. Mhm. Zu meinem Cousin. Ich habe gestern Nacht noch mit ihm kommuniziert via E-Mail und er steht weiter beinhart hinter Trump. Er ist ein Hardcore-Fan, das würde er nicht bestreiten. Er bezeichnet das Ganze mehr oder weniger als Schwindel der Demokraten. Also das ist eins zu eins das Narrativ von Donald Trump. Und ich glaube, das Einzige, was Menschen wie mein Cousin, der übrigens ein netter, freundlicher Mensch ist, und ich will nicht unsere Freundschaft aufs Spiel setzen, ich sehe auch keinen Grund, wir verstehen uns nach wie vor gut, aber es liegt ein politischer Ozean zwischen uns. Das Einzige, was mein Cousin davon abbringen würde, weiter die Stange von Trump zu halten, wäre eine sogenannte Smoking Gun. Also ein Foto der Art, wie es den damaligen Prinz Andrew mit dem jugendlichen Opfer Virginia Giuffre gezeigt hat. Also dann würde auch mein Cousin und seine Frau, die ja selber Töchter haben oder Enkeltöchter, also die Familienwerte sind nicht nur in der Familie meines Cousins, sondern überhaupt in den USA enorm wichtig, sagen, da ist jetzt eine Grenze übertreten. Solange das nicht passiert, solange keine Smoking Gun, kein unbelegbarer Beweis auf dem Tisch liegt, wird sich daran nichts ändern.
Aber Sie haben das vorhin gesagt, Herr Schwung, er hätte das ja eigentlich auch schon selbst veröffentlichen können. Er stellt sich jetzt vermeintlich hinter dieses Gesetz und sagt, ja bitte, stimmt doch alle zu. Er hätte das einfach selbst sich hinstellen können und sagen, ich veröffentliche diese Akten. Ist das eine Täuschung der Wähler, die einfach nicht schnallen?
Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber das Problem, warum er das nicht gemacht hat, ist, dass ihm möglicherweise Informationen vorliegen, die er dann unangenehm findet, was da rauskommen könnte. Wir wissen ja, dass die Justizministerin ihm mitgeteilt hat, dass er da drin steht in diesen Akten und danach hieß es, es gibt hier nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Also das liegt natürlich nahe. Möglicherweise hat er jetzt den Eindruck, dass er das möglicherweise überstehen kann, wenn diese Sachen veröffentlicht werden.
Glauben Sie, dass er vor wenigen Wochen ja erst auch angeregt hat, dass Ermittlungen begonnen werden sollen, unter anderem gegen Bill Clinton? Glauben Sie, das war schon mit Blick auf das, was wir jetzt sehen, darauf geschielt? Weil Professor Jäger hat es ja gerade ausgeführt, man kann sich dadurch jetzt ja dahinter verstecken und sagen, da laufen Ermittlungen, deswegen bleiben manche Akten dann doch hinter Verschluss.
Das mag sein. Donald Trump ist ein Meister der Ablenkung. Er versteht es immer wieder, von Skandalen abzulenken. Es ist die von Steve Bannon entworfene Strategie Flood the Zone, also die Informationssphäre zu fluten mit immer neuen Dingen, über die sich Menschen aufregen können. Das macht er ja auch im politischen Alltag. Wir regen uns am einen Tag, regt sich die gesamte USA über die Zölle auf, fragt sich, ob man in eine Wirtschaftskrise stürzt. Am nächsten Morgen gibt es eine Aufregung über Festnahmen der Migrationsbehörde in Farmen und die Menschen fragen sich, geht es hier noch menschenwürdig zu? Also es gibt jeden Tag einen neuen Skandal und der Mechanismus dahinter ist ganz klar, dass zum einen mal die Medien nicht mehr hinterherkommen, diese Skandale zu covern, aber dann auch die Wähler natürlich auch nicht mehr hinterherkommen, das überhaupt zu verstehen und sich emotional damit auseinanderzusetzen.
Möglicherweise schickt er deshalb jetzt gerade auch einen Flugzeugträger Richtung Venezuela.
Trotzdem gelingt aber ja diese Ablenkung im Hirn nicht so gut wie sonst. Vielleicht dröseln wir auch noch mal auf, um was es da konkret gehen kann. Wir reden immer von den Epstein-Files, von den Epstein-Akten. Aber was steckt da tatsächlich dahinter? Was sind das für Informationen, die ihm gefährlich werden könnten? Vielleicht ihm, seinem Umfeld. Wissen wir da überhaupt wirklich Konkretes?
Ja, das ist ja auch das, was seinen eigenen Anhängern, Herr Lambie hat das ja gerade schon geschildert, genau auch das offene Rätsel bleibt. Ja? Also niemand weiß die Antwort darauf, vielleicht bis auf diejenigen, die Gelegenheit hatten, diese Unmengen an Informationen zu sichten und durchzugehen. Trotzdem, bei Trump muss man immer sehen, er hat bereits so viele Schwellen überschritten, dessen, was man normalerweise für ein normales Verhalten eines US-Präsidenten halten würde. Ich kann mir vorstellen, dass es Wählergruppen gibt, gerade sehr religiöse Wähler, die nochmal ihre Einschätzung Trumps verändern würden. Aber im Grunde genommen fragt man sich natürlich, was soll eigentlich noch alles passieren?
Und Sie haben diese Smoking Gun vorhin angesprochen. Ich meine, es geht hier tatsächlich um den Vorwurf gegen Epstein, dass er junge Frauen und Mädchen zur Prostitution gezwungen hat, wo auch seine damalige Partnerin auch mitgeholfen haben soll. Und es geht auch um eine vermeintliche, in Anführungsstrichen, Kundenliste, wo immer wieder die Rede davon war. Aber es gibt ja auch Dinge, die man weiß, zum Beispiel, dass Trump und Epstein ja zumindest mal miteinander Umgang hatten. Und es gibt ein Interview aus 2002, da hat Trump gesagt, Epstein sei ein großartiger Mann. Es wird sogar erzählt, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich. Und viele von denen sind eher von der jüngeren Sorte. Warum reichen solche Aussagen noch nicht, damit er politisch Schaden nimmt?
Weil sie nicht strafbewehrt sind. Also das kann man ja sagen. Aber es heißt ja nicht, dass Donald Trump tatsächlich auf dieser Kundenliste gestanden hat. Und wir haben eben über seine Ablenkungsmanöver gesprochen. In einem Punkt hat Donald Trump ja durchaus recht, selbst wenn es als Ablenkung gemeint ist. Er steht ja nicht alleine auf diesen Listen, sondern er sagt, das ist eigentlich ein Problem der Demokraten. So radikal ist das sicher nicht. Die Republikaner hängen auch mit drin, aber die Demokraten eben auch. Er verweist ja immer auf Bill Clinton und gestern ist Larry Summers von diversen Ämtern zurückgetreten, also der ehemalige Finanzminister von Bill Clinton und Wirtschaftsberater von Obama. Also das ist eine demokratische Ikone gewesen. Insofern in dem Punkt hat Donald Trump tatsächlich recht. Es ist nicht nur ein Problem der Republikaner, aber wir haben es jetzt mit dem amtierenden Staatspräsidenten zu tun. eine völlig andere Hausnummer als ein ehemaliger Wirtschaftsberater eines früheren Präsidenten.
Ja, dessen Uni jetzt zumindest auch gegen ihn vorgeht und ihn untersuchen lässt. Ne? Also in Harvard ist das jetzt gerade das große Thema. Und,
der einzige Posten, den er behalten wollte. Aber es nährt
natürlich diese seit Jahren, fast Jahrzehnten verbreiteten Verschwörungserzählungen des Deep State, also des sich außerhalb der demokratischen Kontrolle entzogenen Sumpfes, den die Republikaner immer wieder versucht haben, trocken zu legen, dass da alle mit drin hängen, vor allem die Demokraten. Und diese Kultur der Lüge und der Verschwörungserzählung hat ja nicht Trump erfunden. Er ist vielleicht eine Art Brandbeschleuniger. Aber es kann sein, dass er jetzt Opfer dieser Kultur wird, perverserweise.
Herr Professor Jäger, ist der große Unterschied, dass Donald Trump einfach der amtierende US-Präsident ist und bei den Demokraten geht es um einen ehemaligen oder insgesamt um ehemalige? Oder spielt da auch einfach stark mit rein die Art, wie Donald Trump mit genau dieser Thematik umgegangen ist, die Erwartungen, die er mal geweckt hat?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Facetten. Eine ist freilich, dass er derjenige ist, der an den Schalthebeln der Macht sitzt und sich die Blicke deswegen auf ihn fokussieren. Deswegen wird er das Thema auch nicht mehr los, weil es eben anders als etwa die Drohungen gegen Venezuela oder die Abschiebungen, die in den USA jetzt geschehen, etwas ist, was das Selbstverständnis der USA im Blick seiner Anhänger ausmacht. Hier geht es darum, dass diese Epstein-Akten eben das sind, was beweisen soll, dass die Vereinigten Staaten so verrottet sind, wie Trump das die ganze Zeit behauptet hat. Und das ist etwas, was tief in die Kultur hineingeht. Also anders als diese jeweiligen Politikmaßnahmen, sozusagen viel stärker die Basis dessen ausmacht, was Trump getragen hat die ganze Zeit. Und deswegen wird er das erstens nicht los und zweitens, ist eben eine Facette, man muss an das aufgenommene Gespräch aus 2005 erinnern, das hier nicht wiederholen muss, weil es jeder gehört hat. Trump hat sich genau so öffentlich geäußert, dass er zu Epsteins Kreis gehören könnte. Das ist ja auch das, was er ebenfalls nicht los wird. Er hat eben diesen Verdacht, den er mitschleppt, weil er genau zu diesen Männern gehört hat, die eben laut gesagt haben, dass sie sich alles erlauben können, dass sie sich mit Geld alles kaufen können, dass man mit Frauen alles machen kann, was man will. Das ist ja etwas, was seine Anhänger die ganze Zeit wissen, ohne es so hoch zu bewerten, dass sie ihn deswegen fallen lassen, obwohl sie ganz andere Werte vertreten. Aber das steht jetzt an, dass eben eine Situation, eine Dynamik entstehen kann, wo das auf einmal völlig neu nochmal bewertet wird und Donald Trump wirklich unter Druck kommt, seine MAGA-Bewegung das nicht mehr zusammenhalten kann.
Wir waren viel in der MAGA-Bewegung unterwegs. Wo ist der Unterschied bei diesem Fall? Warum schaut man da drauf und hat so viele andere Dinge ihm durchgehen lassen?
Ich glaube, der große Punkt, auch wenn wir über eine Smoking Gun sprechen, ist, dass wäre dieser Epstein-Skandal für sich genommen, das einzige Problem, mit dem Donald Trump gerade zu tun hätte, dann wäre das für ihn kein großes Problem. Er hat ja selbst mal gesagt, oder das ist seine Einstellung, er könnte in New York auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde das politisch überleben. Er ist dieser Meinung, er ist praktisch immun gegen alles. Und möglicherweise, Professor hat es gerade angesprochen, wir wissen ja, dass Donald Trump Kontakt zu Epstein hatte. Wir wissen, dass er mit ihm verkehrt hatte. Es gibt diese Bilder, es gibt auch Anschuldigungen von Frauen, dass er im Beisein von Epstein sich an Frauen vergangen hat. Das gibt es alles, das wissen wir. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, warum Trump gerade dieser Skandal jetzt gefährlich wird, ist die Verknüpfung mit ganz vielen anderen Themen, die an seiner Basis brodeln. Unzufriedenheiten. Da geht es einmal um die Frage von Einwanderungsvisa. Es gibt ein ganz spezielles Visum, das nennt sich H-1B-Visa, wo die Amerikaner Fachkräfte ins Land lassen. Und da gab es ein ganz interessantes Interview jetzt neulich von Trump, wo er wirklich hart angegangen wurde von einer Fox News-Moderatorin, die gesagt hat, wir haben doch Amerikaner, die diese Jobs machen können. Und Donald Trump widersprach und sagte, nein, haben wir nicht. Und das hat einen Riesenaufruhr an der Basis gesorgt. Das ganze Thema Israel, wie stehen die USA dazu? Es gibt einen ganz großen Teil, oder es gibt einen Teil dieser MAGA-Bewegung, die sind unzufrieden damit, dass Donald Trump an der Seite Israels steht. Da gibt es auch mittlerweile Verschwörungstheorien, dass der Influencer Charlie Kirk vom Mossad ermordet wurde. Das sind Theorien, die da ganz offen diskutiert werden in dieser Sphäre. wäre. Und dann geht es um das Thema Venezuela, um den generell die Außenpolitik von Donald Trump. Er brüstet sich mit 8, 9, 10 Kriegen, die er gelöst hat. Da sagen die MAGA-Influencer, das ist uns völlig egal, bring die Preise runter. Das ist, warum wir dich gewählt haben. Und das kommt jetzt alles zusammen. Und dieser Epstein-Skandal on top sorgt wirklich dafür, dass es richtig brodelt und dass eben diese Risse jetzt offen zutage treten.
Gerade auf die Preise und die Lebensrealität der US-Amerikanerinnen und Amerikaner will ich gleich schauen. Aber eine Sache noch, um die glatt zu ziehen. Wie deckungsgleich ist die MAGA-Bewegung mit der Republikanischen Partei und wo eben nicht? Also wo bröckelt es mehr für ihn? In der MAGA-Bewegung, bei den Republikanern gleichermaßen?
Ja, in der MAGA-Bewegung, denke ich, ist es in erster Linie, geht es da um Fragen der Moral, die damit verbunden sind, mit dem Epstein, mit den Files und mit dem, was da zutage treten kann, und mit religiösen Werten. Und wenn daran Zweifel nochmal entstehen an Trump, dann kann das tatsächlich zur Absplitterung von der Wählergruppe führen. Mhm. Bei den Republikanern sieht man ja, wie stark die mit Trump selbst hin und her geschwankt sind. Ja, also bis vor kurzem noch war es undenkbar, dass sie für die Freigabe der Akten stimmen würden im Haus oder im Senat. Und auf einmal war es dann möglich, weil klar war, die Mehrheitsverhältnisse hatten sich so geändert, dass sie es nicht aufhalten können.
Das ist ein interessanter Punkt. Also von den Republikanern, die ja bislang wie eine Mauer hinter Trump standen, haben ja, und so ist diese ganze Dynamik auch in Gang gesetzt worden, vor wenigen Tagen 4 erstmal gesagt, sie würden mit den Demokraten stimmen. Also vor kurzem noch völlig undenkbar. Taylor Greene, Thomas Massie, das waren Leute, die wirklich Hardcore-Fans von Trump waren.
Auch mit entsprechendem Einfluss in der Partei?
Auch mit Einfluss in der Partei und auch mit Einfluss in die MAGA-Bewegung, weil sie selbst große Verschwörungserzähler sind. Also Taylor Greene hat dieses Sandy Hook-Massaker vor vielen Jahren mit 20 erschossenen Kindern angezweifelt. Diese Person hat sich jetzt ganz offen gegen Donald Trump gestellt, aus einem relativ einfachen Grund, wie ich glaube. Sie bekommt von ihren Wählern gespiegelt, dass das so mit Trump nicht weitergehen kann. Und Trump wird wahrscheinlich nicht nochmal zur Wahl stehen. Das heißt, die bereiten sich jetzt schon auf die Zeit nach Trump vor und möchten dann, wenn es auch um ihre Wiederwahl geht, bei den Midterm-Elections, genau in einem Jahr, nicht von ihren Wählern und Wählerinnen zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, das ist ein Machtinstinkt innerhalb der Republikanischen Partei. Und deshalb kann man jetzt wirklich beobachten, dass die Macht von Donald Trump A in der MAGA-Bewegung bröckelt, nicht bei den Hardcore-Fans, aber doch bei vielen anderen, aber zunehmend in der eigenen Republikanischen Partei. Das ist für die Partei eine neue Erfahrung und erst recht für Donald Trump.
Es ist ein Kampf um die Zukunft der Partei und auch um die Zukunft der MAGA-Bewegung. Welche Fraktion setzt sich durch? Denn ist es völlig richtig, die stellen sich jetzt schon neu auf. Und es gibt von der MAGA-Bewegung, ne, diesen Teil anti-Israel, anti-isolationistisch versus die Gegenseite. Diese Fraktion gibt es auch in der Partei. Ne? J.D. Vance ist ein Vertreter der einen Seite, Marco Rubio, Lindsey Graham auf der anderen Seite. Und das ist jetzt der Kampf. Wer setzt sich durch und wer wird dann, wenn es um die Nachfolge von Donald Trump geht, den Hut aufsetzen?
Professor Jäger, gehen Sie da mit und ist dann eigentlich die Zukunft von Trump gar nicht so sehr verknüpft mit den Epstein-Files, wie man jetzt vielleicht erstmal aktuell in den Debatten denken könnte?
Es kommt darauf an, was rauskommt. Das ist immer wieder der Satz, den man sagen muss, weil wir eben nicht wissen, was sich daraus noch für eine Dynamik entwickelt. Bei allen anderen Fragen, denke ich, kann Trump die weit eher handeln. Etwa wenn die Zollpolitik dazu führt, dass die Preise steigen, dann nimmt er die Zölle eben wieder zurück. Und wenn er feststellt, dass in Venezuela die Unterstützung ausbleibt, was ganz deutlich ist, dass er hier kein Votum seiner Basis hat, um hier militärisch einzugreifen, dann lässt das eben sein. Also da ist er relativ flexibel. Trump ist ja nun elastisch in jede Richtung.
Aber gesetzt den Fall, es kommt tatsächlich so, dass Dinge unter Verschluss bleiben, weil es ja diese Möglichkeit gibt. Hat Trump dann den Teil seiner Anhängerschaft nachhaltig verloren, der sich jetzt schon gegen ihn gestellt hat?
Also ich würde sagen, ein Teil hat er damit verloren. Transparenz ist ein Wort, das er jetzt mehrfach benutzen sollte, wenn er seine Leute zusammenhalten will. Da gibt es einen kleinen Teil, der nur wirklich sagt, das muss alles auf den Tisch. Und die würde er verlieren, wenn man jetzt tricksen würde im Justizministerium. Das ist aber gut möglich, dass das auch eskaliert. Und dann kann das auch einen größeren Teil der MAGA-Bewegung betreffen, wenn wirklich gemauert wird. Wenn jetzt eben nicht das Ganze offengelegt wird, wenn nicht das Gefühl bei seinen Anhängern entsteht. Jetzt wird wirklich Transparenz hergestellt. Jetzt kriegen wir den Blick, der uns die ganze Zeit verwehrt wird, in diese Verruchtheit wirklich offen gelegt. Das kann ihm wirklich enorm schaden, wenn er das nicht hinkriegt. Und es schadet ihm, wenn er es hinkriegt.
Herr Lambi.
Ich muss die ganze Zeit an den Watergate-Skandal denken. Da gibt es eine große Parallele. Und deshalb hat Donald Trump bei dem Epstein-Skandal gleich zwei Fronten. Das eine ist, war er persönlich involviert? Das werden wir jetzt relativ bald hoffentlich herausfinden. Das andere ist, hat er aktiv vertuscht? Und Richard Nixon 1974 ist nicht etwa zurückgetreten, weil er in einem Watergate-Skandal, also in einem Einbruch in den Büros der Demokraten, selber beteiligt war, sondern weil er an der Vertuschung teilgenommen hat. Das war der Grund. Das hat anderthalb Jahre gedauert. Juristische Prozesse, Untersuchungsausschüsse. Und das ist etwa auch die Zeit, die man jetzt der Aufarbeitung dieses Skandals von Donald Trump vor sich hat. Deshalb, das dauert ungefähr anderthalb Jahre mit allen Versuchen, vielleicht sogar noch länger, juristischen Tricks. Er hat den Supreme Court, den obersten Gerichtshof, hinter sich bringen können, weil er während seiner letzten Amtszeit 3 von 9 Richtern nach seinem eigenen Willen da eingesetzt hat. Also das sind jetzt die Kräfte, die da wirken. Und wenn ihm nachgewiesen werden würde, ihm und seiner Justizministerin Pam Bondi, dass sie da aktiv vertuscht haben, dann hätte er gleich zwei Probleme.
Aber das ist tatsächlich ja ein sehr drastischer Vergleich mit dem innenpolitischen Skandal in den USA. Gehen Sie damit?
Ich denke, es waren wirklich andere Zeiten. Und nochmal, Trump hat schon an so vielen Stellen Grenzen überschritten, die wir früher für unüberschreitbar gehalten haben, dass ich mir da nicht so sicher wäre. Und kommt noch hinzu, es ist jetzt auch maximale Ablenkungsmöglichkeit für ihn. Ja? Er hätte ja diese Akten längst freigeben lassen können. Jetzt beschäftigt er den US-Kongress damit, nachdem es einen Regierungsshutdown gegeben hat. Alles, das ist alles für ihn ein Zeitgewinn in einer Phase, in der viele andere Sachen auch nicht so gut laufen.
Und auf diesen Shutdown müssen wir jetzt unbedingt tatsächlich auch mal schauen, weil die Zufriedenheit mit Donald Trump und seiner Regierung ist ja nicht nur schlecht, weil Leute sich stören an seinem Verhalten bei den Epstein-Files, sondern auch, weil sie sich stören daran, wie ihr Alltag abläuft. Es gab heute eine Umfrage, die Reuters veröffentlicht hat, die Zustimmungswerte von Trump im Januar bei 47%, jetzt gesunken auf 38%. Und ganz viel reingespielt hat die eigene Lebensrealität der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner. Wie hat die sich verändert, seit Trump seine zweite Amtszeit begonnen hat?
Also einmal hat man gesehen, dass durch die sehr stark regressive Migrationspolitik, durch die Abschiebung, durch die Neuaufstellung an der Grenze, auch durch den Einsatz der Nationalgarde in mehreren Bundesstaaten, in den Städten und so, dass da tatsächlich es irgendwie Widerstand doch dagegen gibt, speziell unter der Latino-Bevölkerung. Das war ja ein großer Erfolg für Trump bei der letzten Wahl, die auf seine Seite zu ziehen. Klassisches demokratisches Wählerpotenzial hat er auf seine Seite geholt. Und das könnte ihm jetzt wegbröckeln. So, was die Leute auch merken, sind, dass die Preise weiter steigen. Den Vorgänger Joe Biden hat man fast politisch ans Kreuz genagelt für eine Inflation, die auch schon unter 3% gefallen war. Wenn wir weiter solche Preissteigerungen, Konsumentenpreissteigerungen in den USA sehen, dann wird auch die Inflation wieder steigen. Darauf braucht es eine geldpolitische Antwort. Das sind alles Folge- und Folgeprobleme für Trump. Und ja, die spürt man, das merkt man daran, dass er an einzelnen Stellen versucht, da wieder Einfluss zu nehmen. Dass er in manchen Produktkategorien die Zölle plötzlich aussetzt, zum Beispiel.
So, aber das ist dann was er so ein bisschen hintenrum versucht zu tun. Das kommt dann nicht so wird nicht an die große Glocke gehangen.
Ja. In den USA schon.
Er hat ein neues Problem gelöst, was er selbst ursprünglich mal geschaffen hat, stellt er sich hin und sagt, das haben wir jetzt gelöst.
Aber sehen die Leute das auch so? Sie sind viel durch die USA gereist. Wie sehen die Leute ihren Alltag? Wie schauen die auf ihren Geldbeutel?
Die sehen, dass es nicht billiger wird. Und das ärgert ihn natürlich, weil das war das, was Donald Trump bei jeder Wahlkampfveranstaltung hing in großen Lettern der Slogan nicht nur Make America Great Again, sondern Make America Affordable Again. Also macht Amerika wieder bezahlbar. Und das war das der Hauptgrund. Jeder Wähler eigentlich, den ich da gesprochen habe, hat mir gesagt, günstiger Preise. Joe Biden hat es nicht geschafft. Und da waren ja auch viele Leute, die Joe Biden gewählt hatten 2020, die sind deswegen wieder zu Trump zurückgegangen, weil sie zum einen die Erinnerung an seine erste Amtszeit hatten und sagten, da ging es mir wirtschaftlich besser, das möchte ich wieder. Und ihm zum zweiten zugetraut haben, er als Geschäftsmann hat einen Sinn für die Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, sein viel größeres Problem gerade, dass er das nicht hinbekommt. Und man sieht ja auch an so ganz lustigen Szenen, dass die Sprecherin, die ja sehr engagiert für ihn kämpft. Die Journalisten vor, da sitzt dann die ungarische Delegation um Viktor Orban vor ihm und sie hält der Presse einen Vortrag, sie soll noch mal endlich berichten, dass es wieder günstiger geworden ist. Und auch Trump twittert ständig, dass es doch günstiger geworden ist. Und er macht da eigentlich denselben Fehler, den Joe Biden gemacht hat, nämlich den Menschen erzählen, wie sie sich zu fühlen haben und wie sie ihr Leben zu sehen haben. Nur ist die Realität eben eine andere und das merken die Leute.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, als Sie durch die USA gereist sind? Welche Hoffnungen hatten die Menschen geknüpft an Donald Trump mit Blick auf ihren Alltag, auf die Bezahlbarkeit ihres Lebens? Und was sagt vielleicht auch Ihr Cousin jetzt nach einigen Monaten Trump?
Also ich bin vor allem im letzten Jahr gelegentlich in den USA gewesen, also während des Wahlkampfes. Und der zentrale Punkt von Kamala Harris war, wenn ihr mich wählt, dann schütze ich die Demokratie. Donald Trump hatte zwei zentrale Punkte. Er sagte, wenn ihr mich wählt, dann schütze ich euch vor den Fremden, den Hispanics. Und am Monatsende habt ihr $100 mehr in der Tasche. Wenn die Amerikaner jetzt feststellen, dass sie am Monatsende $200 weniger in der Tasche haben, wird es für ihnen ein ernstes Problem. Die letzte Steigerungsrate bei, nicht ganz unwichtig, Rindfleischpreisen in den USA betrug 13%. Steaks, USA. Und das merken die. Und dann wird es ungemütlich.
Sie wollten. Ja, also es gab tatsächlich ja schon vor der Wahl Überlegungen, Modellrechnungen dazu, wie teuer die Zölle eigentlich werden. Und auch runtergebrochen auf die Haushalte. Und da gab es so eine Zahl von einem Forschungsinstitut aus Washington, die sagten, das wird so bei $2,000 pro Jahr Zusatzkosten pro Haushalt rauskommen, wenn Trump das so umsetzt. Und oh Wunder, haben wir jetzt einen US-Präsidenten, der gerade laut öffentlich darüber nachdenkt, seinen Bürgern $2,000 auszuzahlen. Ja, also er reagiert. Natürlich versucht er, solche Feuer wieder zu löschen, dass da kein Flächenbrand draus wird. Aber seine Politik ist widersprüchlich und bringt Probleme, die Familien, die Menschen spüren. Und das zusammen dann nochmal mit solchen politischen heißen Fragen wie den Epstein-Files, das kann ihm dann tatsächlich zum Verhängnis werden.
Die Familien spüren das, aber eben auch die Unternehmen. Wie ist denn da auch die Stimmung in den USA? Wir reden in Deutschland so viel über fehlende Planungssicherheit und in den USA ist ein Präsident in charge, der heute Zölle aufruft, morgen aussetzt, sie dann doch wieder will. Also was macht das mit den Unternehmen?
Ja, und ein Riesenthema ist da natürlich, dass ja der Supreme Court, das oberste Gericht auch gerade untersucht, ob die Zölle, die er ja auch gegenüber der EU und vielen, den meisten anderen Handelspartnern erhoben hat, ob das überhaupt zulässig war. Ja? Und das ist schon ziemlich einzigartig. Er hat auf ein Sanktionsgesetz zurückgegriffen, um Zölle zu erlassen. Das heißt, rein rechtlich betrachtet kann das gut sein, dass der Supreme Court das so entscheidet, dass das nicht rechtens war. Spoiler, die schlechte Nachricht für die EU. Es gibt dann noch zahlreiche andere Handelsinstrumente. Aber für die Unternehmen heißt das vor allen Dingen auch ständiges Hin und Her, Unsicherheit. Das ist auch für die Kapitalmärkte Gift. Und das kommt zusammen mit einer wachsenden Sorge davor, dass die sogenannte KI-Bubble oder AI-Bubble in den USA platzen könnte. Also dass diese ganze Hoffnung darauf, dass künstliche Intelligenz ganz viel Wachstum bringt, dass das irgendwie im Sande verläuft und nicht das Wachstum und die Arbeitsplätze bringt, die man sich erhofft hatte.
Ich wollte kurz Professor Jäger fragen. Herr Professor Jäger, kann das nachhaltig die wirtschaftliche Situation in den USA das viel größere, langfristigere Problem werden für Donald Trump?
Ja, das ist es jetzt schon. Denn wenn man in die Umfragen schaut, ist gerade die Zustimmung, was die Themen Inflation angeht, im Keller. Da sieht eben höchstens ein Viertel in den Vereinigten Staaten, dass sie einen persönlichen Vorteil davon haben, dass dieser Präsident jetzt im Amt ist. Und neben den Latinos, die Frau von Dahn jetzt schon angesprochen hat, sind es vor allem ist es die Wählergruppe der jungen Wähler, die Trump deutlicher gewonnen hatte als zuvor, die jetzt auch wieder von ihm davon streben. Und er hat im Prinzip für keines seiner Vorhaben mehr eine Mehrheit in der Bevölkerung. Das gilt selbst für Themen wie Abschiebung und Kriminalität. Das heißt also, er ist ein Präsident, der das Land aus Sicht der Bevölkerung in die falsche Richtung führt. Und das schlägt sich eben überall nieder. Und die Unsicherheit, die gerade im wirtschaftlichen Bereich herrscht, die resultiert eben daraus, dass Trump nicht über ein Konzept und eine Strategie verfügte und verfügt. Das hat man reingedichtet in das, was er tat. Dabei war das, was er unternommen hat, etwa mitten der Handelspolitik, genau das, was er sagte, situativ, intuitiv, irgendwelche Hebel ansetzen und so zu tun, hier kann ich jemanden drücken, da gebe ich ein bisschen nach. Das ist keine berechenbare Politik und wird die Ergebnisse zeitigen, die wir jetzt schon sehen.
Ist das ein Grund, warum die Demokraten jetzt bei den zurückliegenden Wahlen zum Beispiel gerade in New York auch so punkten konnten, weil genau diese Themen adressiert werden, nämlich bezahlbares Leben, bezahlbarer Lebensraum, soziale Absicherungen, verfängt das jetzt?
Ist ja nicht nur New York, ist ja auch Virginia.
Virginia, New Jersey, natürlich, aber in New York war das ja, also ich meine,
das war ein zentrales genau. Argument, ist ja auch ein Thema in Deutschland. Also damit wird ja auch in Deutschland Wahlkampf gemacht, durchaus erfolgreich. Wenn wir als den Überraschungssieger, ist fast ein bisschen stark, aber die Linke hat auch für mich überraschend den Einzug in den Bundestag geschafft mit solchen Themen wie Mietenspiegel. Das ist ein Thema in New York, ohne jede Frage. Da kann man es sich ja kaum noch leisten, als Normalsterblicher in Manhattan oder Brooklyn zu leben. Also wer soll das bezahlen? Und insofern haben die Demokraten dann Punkt, aber sie haben keinen Stand heute profilierten Gegenspieler von Donald Trump. Das ist das große Problem. Das war das große Problem in der letzten Legislaturperiode mit Joe Biden. Da haben sie die Demokraten sträflich vernachlässigt, rechtzeitig jemanden aufzubauen.
Baut sich Gavin Newsom nicht gerade selbst auf?
Er baut sich selber auf, aber er wird noch nicht von allen gleichermaßen akzeptiert. Aber da ist jemand in den Startlöchern. Aber noch ein anderer Aspekt. Also Sie haben eben über die Unternehmen gesprochen. Einige Probleme sind ja durchaus hausgemacht. Also Boeing hat enorme hausgemachte Probleme. Die KI-Unternehmen haben Sie angesprochen. Das alles drückt den Börsenkurs. Die Börsenkurse gehen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA in die Knie. Und das geht alles mit Donald Trump nach Hause. Das heißt, ein Teil sind seine Probleme. Ein anderer Teil ist die volkswirtschaftliche Dynamik, die er nur bedingt beeinflussen kann. Wenn man all das zusammennimmt, heißt das für den einfachen Bürger, it's the economy, stupid, ist das Leben in den USA heute teurer, als es vor einem Jahr war.
Haben die Demokraten das bei den zurückliegenden drei Wahlen besser gemacht oder profitieren sie einfach davon, dass Donald Trump es nicht gut macht?
Die Demokraten haben ja dasselbe Problem wie Donald Trump. Sie haben eine sehr, sehr große Wählerbasis, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Und sie hatten jetzt bei diesen Wahlen den Vorteil, dass es drei Wahlen an sehr unterschiedlichen Orten waren, wo man für sich einen Wahlkampf machen konnte. Die Kandidatin, die in Virginia gewonnen hat, die hätte in New York niemals gewonnen. Der Zohran Mamdani aus New York hätte in Virginia niemals gewonnen. Das geht jetzt bei diesen Wahlen, auch bei den Zwischenwahlen. Jetzt im kommenden Jahr, im November, haben die Demokraten deswegen gute Chancen, weil sie speziell in Bundesstaaten und Wahlkreisen jeweils Kandidaten aufstellen können, die bei der jeweiligen Wählergruppe gut ankommt. Aber wenn es eben um nationalen Kandidaten geht, haben sie dieselbe Schwierigkeit. Gavin Newsom wurde schon angesprochen, der baut sich selber auf, sehr geschickt spielt mit der demokratischen Basis, die jetzt sehr engagiert ist. Aber das sind eben Leute, die Donald Trump abgrundtief hassen, die ihn möglicherweise einen Faschisten nennen. Aber es geht am Ende darum, wirklich ein breites Spektrum anzusprechen und auch die Leute in der Mitte wieder mitzunehmen. Und die schauen dann auf Gavin Newsom und sagen, das ist jemand aus Kalifornien, der hat viel zu linke Politik gemacht, weiß ich nicht, ob ich ihn da wählen kann. Und das ist auch bei den Demokraten also ein Problem.
Herr Professor Jäger, wie müssen die Demokraten agieren, um diese drei Erfolge zu langfristigen Erfolgen zu machen? Sind Sie da eher bei dem in Anführungsstrichen radikaler auftretenden Mamdani oder eher in Virginia, ist ja eine sehr gemäßigte Gouverneurin?
Nein, das hat Herr Schwung ja völlig richtig gesagt. Das waren eben drei Kandidaten, die genau zur Wählerschaft gepasst haben. Und entsprechend waren die Wahlen dann auch erfolgreich und das ja auch noch an anderen Orten, wo mitgewählt wurde. Das jetzt wieder in das Konzept zu packen, dass man die Demokratische Partei als Dach über ganz unterschiedliche Wählergruppierungen aufziehen kann. Das ist die Aufgabe, die vor denjenigen steht, die dann erfolgreich Wahlkampf machen wollen, auch im ganzen Land. Und richtig ist, da gibt es jetzt den einen oder anderen, der genannt wird. Häufig sind es dann die, die am Ende doch nicht zum Zug kommen. Aber man muss die Partei dahinter sammeln. Und das ist die Aufgabe der unterschiedlichen Gruppierungen, die jetzt eben herzugehen und Gefolgschaft anzubieten für irgendjemand, der das Zepter in die Hand nimmt. Und dafür sollte man sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Denn Dynamik, die entstehen wird, die wird auf der republikanischen Seite enorm sein. Den Wahlsieg unbedingt heimfahren zu wollen, das ist etwas, was man aus allen Äußerungen herauslesen kann. Aus dem einfachen Grund, weil diejenigen, die jetzt den Demokratieabbau in den Vereinigten Staaten betreiben, wissen, was ihnen blüht, wenn die Demokraten das nächste Mal an die Regierung kommen.
Die Demokraten müssen sich aufstellen, schon seit der verlorenen Wahl, müssen sich neu sortieren, neu finden. Dass das Ganze bei den Republikanern jetzt schon passiert, ja, wir sind in der zweiten Amtszeit, aber ist das außergewöhnlich, dass wir jetzt schon erleben, dass Donald Trump als US-Präsident so unter Druck gerät? Oder ist das mit Blick auf die nächstes Jahr anstehenden Midterms gar nicht so normal?
Also vielleicht noch ein Satz zu den Demokraten. Ich glaube, da ist noch nichts ausgemacht. Es gibt wirklich Strömungen, mindestens zwei große Strömungen, die einen sagen, stärker nach links gehen und auch populistische Rhetorik dafür durchaus einsetzen, wie Mamdani, wie AOC und andere, Bernie Sanders. Und dann gibt es die, die sagen, wir müssen den Leuten mehr erklären, was wir konkret für sie verbessern würden, pragmatischer Ansatz. Bei den Republikanern kann man sagen, das ist nicht sehr überraschend. Trump ist angetreten, natürlich mit der zweiten Amtszeit und einem dynamischen, aufstrebenden Vizepräsidenten und noch mehreren Leuten in dem Umfeld, die sicherlich alle irgendwann Interesse an einer Machtposition in der obersten Führung des Landes haben. Wenn vom Vizepräsidenten aus geht es nicht mehr viel mehr weiter. Und so wie die aufgetreten sind, muss man sagen, ist das ja klar, dass man jetzt darum wirbt, auch in der eigenen Partei und auch in der MAGA-Bewegung, schafft man es, von dort Mehrheiten mitzunehmen. Ja? Wenn man J.D. Vance nimmt zum Beispiel als Vizepräsidenten, der gilt nicht als sehr charismatisch, nicht jemand, der Massen von Menschen mit sich ziehen kann. Wenn der das aber anstrebt, Präsident zu werden, dann muss er Signale aussenden und gucken, dass er Mehrheiten um sich schart.
Wie haben Sie das erlebt?
Er kann sich ja nicht selbst charismatischer machen. Also das wird schwierig.
Aber das ist doch was, was einem schon bewusst ist, wenn man einen Vize in Position bringt.
Ja, ich glaube, dass Donald Trump bei der Wahl seines Vizekandidaten jetzt nicht direkt an seine Nachfolge gedacht hat. Er hat wirklich dran gedacht, wer hilft mir, die Wahl zu gewinnen, beziehungsweise eigentlich geht es ja bei dem Vizepräsidenten darum, wer schadet mir nicht, weil Vizepräsidenten niemals einem zum Sieg verhelfen. Sie können einem nur schaden, wie zum Beispiel Tim Walz es dann am Ende bei Kamala Harris getan hat. Also das war, glaube ich, nicht der Auswahlgrund.
Was ich überall aber so ein bisschen raushöre, auch wenn wir über die Demokraten und ihre Ausrichtung sprechen und über die Republikaner, dann, dass dieses große Thema, das über der letzten Wahl, über der vorletzten Wahl stand, die Spaltung der USA fast noch kleinteiliger wird. Die Demokraten in sich, die Republikaner in sich, MAGA in sich.
Ja, aber sie wird gleichermaßen schärfer. Also die Spaltung in Freund und Feind wird zunehmen. Und vielleicht noch mal eine Ergänzung zu dem Stand von Donald Trump in seiner Bewegung. Ich war bei der vorletzten Wahl, Anfang 2020, bei einem Auftritt von ihnen in New Jersey. Das war Februar, es regnete, es war um die 0 Grad. Da haben draußen vor der Halle 24 Stunden vorher Menschen in Schlafsäcken gelegen, um auf Donald Trump zu warten, weil sie nicht in die Halle kamen. Sagen Sie mir einen Kandidaten in den USA oder auch in Deutschland oder sonst wo, bei dem Menschen bei 0 Grad Nieselregen 24 Stunden in einem Schlafsack liegen. Das sagt uns was über den Stand von Donald Trump. Und diese Leute werden weiter zu Donald Trump halten, egal was er macht, es sei denn, jemand präsentiert die Smoking Gun.
Wir sind sehr gespannt, ob diese Smoking Gun kommen wird. Das konnten wir, und das war klar, heute Abend hier nicht klären. Wir werden das aber alle weiter verfolgen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie mitdiskutiert haben. Herr Schwung, Herr Jäger zugeschaltet aus Köln. Ganz herzlichen Dank dafür, Frau von Daniels. Und Herr Lambi, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen begrüßt Sie hier an der Stelle wieder mein Kollege Alexander Kähler. Schaut dann auf die Entwicklungen in der Ukraine zwischen Krieg und Korruption, schaut auf den Präsidenten Volodymyr Zelensky. Also schalten Sie auch morgen wieder ein, und ich sage bis bald.